herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. In dem heutigen Interview habe ich Verena Paul Benz zu Gast. Sie ist seit 2014 die Unternehmerin hinter dem Fair Fashion Label Lovejoy auf der Schwäbischen Alb. Außerdem ist sie CEO der Marke Tok Tok und einer nachhaltigen Sneakermarke aus Barcelona. Ihr Ziel ist es, eine Fair Fashion Gruppe aufzubauen, deren unterschiedlichen Labels sich wunderbar untereinander ergänzen. Lovejoy verbindet alle Aspekte der Nachhaltigkeit, ist zudem ein veganes und regionales Label und nicht zu vergessen steht der Mensch bei Lovejoy absolut im Vordergrund. Was Lovejoy so besonders macht, wofür es sich lohnt zu empowern und wie der sinnvolle Wachstum von Fair Fashion aussieht, erfährst du in dieser Folge, wenn du dran bleibst. Hallo Verena, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk und ganz, ganz lieben Dank, dass du die Einladung zu einem Interview angenommen hast.
Hallo Sabine, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Prima. Möchtest du dich erst einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Verena, die Gründerin von Lovejoy und mittlerweile auch noch CEO von Tok Tok und einer weiteren Marke, die wir gerade übernommen haben aus Barcelona. Die machen Sustainable Sneaker. Mhm. Also ihr merkt schon, ich bin nicht nur in einer Funktion hier, sondern bin ein bisschen dabei, mir so eine Fair Fashion Gruppe aufzubauen aus einfach mehreren Modemarken, die sich auch gut miteinander ergänzen und bin da jetzt eben gerade auf dem Weg, weitere Labels dazuzunehmen und auch gleichzeitig natürlich mit Lovejoy zu wachsen.
Das hört sich ja echt spannend an. Also da werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwann einen anderen Podcast zu machen, das könnte ich mir gut vorstellen. Wie bist du denn dazu gekommen oder was war denn der Grund dafür, dass du dich so oder so mit Fair Fashion auseinandergesetzt hast und ein Fair Fashion Label gegründet hast?
Ich habe damals ein Fair Fashion Label gegründet, nachdem ich zwei Stationen hinter mir hatte. Das eine war, dass ich im Marketing gearbeitet habe, unter anderem für große Konzerne in der Automobilindustrie und da einfach gemerkt habe, dass ich das nicht mehr länger mit mir vereinen kann. Und ich habe nach einem Job mit Sinn gesucht und bin dann als 450-Euro-Kraft in einem Bio-Supermarkt gelandet und ganz JWD auf dem Land. Da gab es quasi auch nichts anderes Nachhaltiges, was ich hätte tun können. Und als ich dort so arbeitete, haben sich die Besitzer entschlossen, dass sie den Laden verkaufen wollen und ich habe mich angeboten, den zu übernehmen. Und so war ich dann also ziemlich jung mit 23, Inhaberin eines Bio-Supermarktes und hatte noch meine ganzen coolen Klamotten aus der Werbeagenturzeit. Und mir ist dann so langsam klar geworden, als ich so die Kunden bedient habe mit so wertvollen und hochwertigen Demeter-Lebensmitteln, dass irgendwie meine Klamotte gar nicht mehr so richtig zu dem passt, was ich da eigentlich gerade verkaufe. Mhm. Und so habe ich mich dann entschieden, dass ich meinen Kleiderschrank gerne umstellen möchte, damit er eben zu dem passt, was ich tue und für was ich auch stehe. Und wie ich damals so auf der Suche war, habe ich auch dann gleich festgestellt, dass es noch sehr, sehr wenig Angebot gibt und alles, was ich so fand, irgendwie nicht so richtig stylisch aussah. Und dann habe ich kurzerhand entschieden, dass die Nachfrage größer als das Angebot ist und es doch eigentlich eine gute Idee wäre, was zu gründen.
Wann war das in etwa? Wann hast du dich da...
Also 2012 hatte ich den Bio-Supermarkt übernommen, 2013 war dann Rana Plaza, da war für mich dann auch klar, dass jetzt, wo in den Massenmedien darüber berichtet wird, wie schlecht die Modeindustrie arbeitet und wie schlecht es den Leuten dahinter geht, dass jetzt auch niemand mehr sagen kann, er hätte das nicht gewusst und dass das eben insofern der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu starten, weil die Aufklärung eben durch die Medien schon stattgefunden hatte. Also es ist natürlich bitter, dass es so eine Katastrophe gebraucht hat, um wirklich alle wach zu rütteln. Aber es war nichtsdestotrotz der richtige Moment für mich damals dann zu starten, okay, wann, wenn nicht jetzt. Und so fing 2013 mit der Planung an und 2014 hat dann die Gründung stattgefunden.
Aber dann hast du wirklich so ohne textilen Hintergrundwissen eigentlich angefangen, oder? Das war ja auch so mutig.
Ja, absolut. Also es war schon immer so, dass mich zwei Themen interessiert haben. Also ganz klassischerweise für diese Generation, aus der ich komme. Ich bin die Generation Y und da war immer so Mode und Medien ein großes Thema. Also irgendwie entweder das eine oder das andere. Und ich hatte mich tatsächlich direkt nach dem Abitur für Mode schon eingeschrieben und habe dann kurzerhand nochmal umgeswitcht und dann doch Marketing gemacht. Und ja, wie man dann gemerkt hat, ein paar Jahre später holte mich das dann ein und dann wurde es eben doch nochmal die Mode. Aber es war für mich der richtige Weg, weil ich eben die Marketing-Skills schon hatte und eben auch die Selbstständigkeitserfahrung durch den Biosupermarkt. Und somit war für mich dann auch klar, ich muss nicht alles selber können, ich muss nur die richtigen Leute finden, die mir dabei helfen. Und es reicht im Prinzip für mich eben, die Unternehmerin dahinter zu sein und die Idee zu platzieren, zu sagen, wo ich hin will und die ganze, naja, eben einfach derjenige zu sein, der vorausdenkt oder die Visionärin zu sein. Und ich habe dann auch von Anfang an eine Mitarbeiterin eingestellt, die das Modedesign gemacht hat. Und auch das war für mich wichtig, wenn wir zum Beispiel über das Thema Gründung sprechen wollen, dass es eben nicht nur ein Projekt nebenher war, im Prinzip kein Davanda-Label, wo man zu Hause ein bisschen näht und die Sachen dann einfach online direkt verkauft, sondern es war von Anfang an für mich klar, dass Lovejoy was Großes werden soll und dass ich dazu eben das entsprechende Umfeld brauche. Ja.
Was würdest du denn sagen, was ist denn an Lovejoy so besonders?
An Lovejoy
Bei
ist
dir?
besonders, dass wir in meinen Augen alle Aspekte der Nachhaltigkeit bedienen und eben unsere Wertevorstellung darüber hinausgeht, dass es eben nicht nur ein organisch hergestellter Stoff ist, also nicht nur ein biologisch angebautes Material ist, sondern dazu natürlich auch noch die soziale Komponente beinhaltet, also sprich Umwelt und Mensch. Das sind ja schon mal die zwei größten Aspekte, die haben aber viele andere Labels auch. Bei uns geht es noch dazu über die Nachhaltigkeit in der CO2-Einsparung und in der Tierleidvermeidung. Also sprich, wir sind ein veganes Label. Ich finde, das ist auch ultra wichtig, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dass es eben nicht nur nachhaltig ist, wenn man ein Biosiegel drauf hat und ein Sozialsiegel, sondern es sollte auch, man sollte einfach sich die gesamte wirtschaftliche Kette und den gesamten Produktionsprozess angucken und dann überlegen, was ist wirklich das Allernachhaltigste. Und da gehört zu uns natürlich auch dazu, dass wir beispielsweise keine tierischen Bestandteile verwenden. Dann sind wir noch dazu ein regionales Brand. Das ist bei uns eine ganz besondere Stärke. Das heißt, wir haben Produktion nur ausschließlich in Europa aktuell und wir haben eine eigene Produktion hier in Süddeutschland. Also da, wo ich gerade sitze, bei uns im Headquarter ist eine eigene kleine Produktion, die wir mit aufgebaut haben seit 2014. Das heißt, der regionale Aspekt ist mir insofern wichtig, dass ich auch als Unternehmerin, auch als Politikerin, auch als einfach als Mensch mit all meinen Werten für eine regionale Wertschöpfungskette stehe. Also mir ist es einfach sehr wichtig, dass Menschen verstehen, wie die Fiskalwirtschaft, also wie die Finanzen laufen und dass, wenn der Konsument ein nachhaltiges Produkt in einem Supermarkt kauft, dass dann das Geld aus der Region abwandert und quasi irgendwo in die Konzernspitzen reingeht und dass man eben als Konsument darauf achten sollte, wo man einkauft und wie diese Geld-Kreislauf-Wirtschaft im Prinzip stattfindet. Und deswegen ist mir wichtig, dass man eben regional auch sourced, dass man einfach versucht, das Geld, das man in den Umlauf bringt, auch wieder da auszugeben, wo man selber ist. So. Und deswegen ist mir der Standort mit der Regionalität wichtig. Wir haben zum Beispiel auch Stofflieferanten, die von der Schwäbischen Alb kommen, das ist nicht mal 100 Kilometer von hier. Also wir können Produkte herstellen mit einem super, super kurzen Transportweg und somit natürlich auch mit einem kleinen CO2-Fußabdruck. So, das waren jetzt schon vier Aspekte, also ökologisch, fair, vegan, regional. Dann haben wir noch einen besonderen sozialen Aspekt bei Lovejoy, dass wir eben auch mit Geflüchteten arbeiten. Ich ziere mich immer so ein bisschen, das als Wert wirklich einfließen zu lassen, weil für mich ist das auch eine Grundvoraussetzung der Menschlichkeit. Das ist auch nichts, was man, finde ich, als Marketing missbrauchen sollte, dass man mit Flüchtlingen arbeitet. Deswegen haben wir das jetzt auch jahrelang eigentlich nicht mehr wirklich thematisiert, weil für uns sind die Menschen einfach super gute Arbeitnehmer. Sie sind sehr talentiert. Bei uns sitzen zum Beispiel Syrer an den Nähmaschinen. Und ich, ja, trotzdem sage ich es jetzt einfach dazu, weil das eben auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist, weil also du hast ja auch in den Folgen davor schon viel darüber gesprochen, wahrscheinlich, wie die ganze Textilindustrie eigentlich abläuft. Und im seltensten Fall ist es ja regional. Das heißt, wir beuten im globalen Süden ja auch aus in der Textilindustrie. Und auch unter anderem durch die Ausbeutung finden ja Flüchtlingsströme statt. Also heißt, auch wenn man Also ich finde einfach, dass der Aspekt auch mit reingehört, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dass wie man mit den Menschen umgeht und wie man die Menschen hier in Deutschland auch integriert oder eben tolerant einfach aufnimmt und ihnen Chancen bietet. Genau, also das sind für mich eigentlich so die Hauptpunkte. Und was Lofscher jetzt aber wirklich ausmacht, ist, dass wir eben das alles vereinen. Plus dann auch noch ein sehr, sehr stylisches Produkt herstellen. Also wenn man jetzt einfach mal zurückschaut in die Jahre, wo wir gegründet haben, da gab es nicht viel Angebot. Da gab es ein paar Basic Brands. Es gab auch die altbekannten Hess Natur und solche.
Grüne Erde und so.
Genau, Grüne Erde, die haben natürlich auch schon, was die Nachhaltigkeit angeht, sehr, sehr viel Erfahrung gehabt und sehr langjährig produziert, aber im Prinzip war der Stil eben nicht meins und es hat nicht damals nicht zu dem gepasst, was ich vorhatte. Und deswegen, was Lofscher wirklich ausmacht, ist, dass wir all das vereinen und dazu auch noch einfach ein Fashion-Brand sind. Also wir wollen, dass der Kunde uns sieht und denkt, wow, das gefällt mir und ich möchte es deswegen haben und jetzt nicht nur, weil es so super nachhaltig ist.
Das waren ganz schön viele Punkte, das stimmt. Ja, aber toll.
Das waren also noch nicht mal alle, aber das waren die Hauptpunkte.
Ja. Ja. Wie viele Angestellte oder wie groß ist dein Team auf der Schwäbischen Alb? Wie viele seid ihr da jetzt mittlerweile?
Ja, also hier vor Ort sind wir jetzt 15 Leute und wir haben uns aber kürzlich, ich hatte es ja eingangs gesagt, wir haben jetzt auch noch ein paar Schwesterbrands dabei. Mhm. Und da sind wir mittlerweile dabei, die Teams eben zusammenwachsen zu lassen. Also sind jetzt nicht mehr nur wir für Lofscher verantwortlich, sondern wir haben uns jetzt dazu entschieden, das einfach zu öffnen. Das heißt, ich habe noch ein Team in München sitzen, jetzt natürlich durch Corona auch überall Leute noch im Homeoffice sitzen. Wir sind so roundabout 20, 25 Leute, die sich um die Brands kümmern, die wir jetzt gerade in der Gruppe haben.
Okay. Gut, und genau, Produktion auch auf der Schwäbischen Alb und auch in Europa. Habt ihr das dann irgendwie speziell getrennt oder guckt ihr dann immer gerade so, wie es passt, wer wie ausgelastet werden muss oder?
Ja, anfangs haben wir wirklich nur das ausgelagert, was wir selber gar nicht konnten von dem Maschinenpark her. Also da haben wir wirklich gesagt, okay, jetzt wollen wir Unterwäsche machen. Nachhaltige Unterwäsche gab es damals in dem Umfang noch nicht. Also es gab einfach keine nachhaltigen Dessous. Es gab zwar Baumwollbustiers und irgendwie ja im Bio-Baumwollschlüpfer, aber es gab jetzt nicht so richtig diese richtig schicke Unterwäschelinie und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir Lofscher Intimates machen möchten. Und wir haben zwar hier mit unseren Nähern gesprochen und der ein oder andere hat gesagt, er hat auch schon mal ein BH genäht, also sie könnten das theoretisch schon, aber als uns dann klar wurde, dass ein BH bis zu 13 Bestandteile hat, haben wir dann gesagt, okay, wow, nee, das können wir tatsächlich nicht stemmen in der Dispositionierung und in der Disponierung. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir da auf jeden Fall einen Spezialist brauchen, weil wir wollen ja auch eine gewisse Qualität haben und haben uns dann einfach auf die Suche gemacht und sind in Portugal fündig geworden bei einem Betrieb, den wir dann eingehend einfach selber begutachtet haben. Der hat nämlich kein Siegel. Wir werden sicherlich nachher auch noch über Siegel sprechen. Und da hatten wir aber das wunderbare Gefühl, dass wir genau auf der an der richtigen Stelle sind. Genau. Also haben wir einfach entschieden, dass wir die Sachen, die wir nicht können, auslagern. Und das führte dann noch dazu, dass wir Jeans machen wollten. Für Jeans braucht man einen komplett anderen Maschinenfuhrpark. Das können wir hier nicht abbilden. Meine Näher, interessanterweise, haben alle schon mal Jeans genäht. Also die könnten das theoretisch. Aber wie gesagt, die Maschinen haben wir dazu nicht. Und deswegen haben wir das auch ausgelagert und sind da in einen zertifizierten Betrieb in die Türkei gegangen. Ja, und mittlerweile, es ist jetzt so seit ungefähr 1-2 Jahren, dass wir im Ausland produzieren, machen wir auch Sachen, die wir theoretisch selber könnten, trotzdem auch im Ausland. Und eben, wie du gesagt hast, da achten wir auf die Auslastung. Wir sind selber teilweise bis zum Anschlag voll mit unseren Sachen, die wir hier vor Ort fertigen wollen. Und manche Teile müssen wir dann wegen der Stückzahl alleine schon rausgeben, weil wir es nicht mehr schaffen.
Habt ihr aber auch letztes Jahr eigentlich einen ganz guten Vorteil gehabt, dass ihr halt wirklich in Deutschland dann produziert. Aufgrund der Corona-Situation waren da ja auch einige Möglichkeiten dann dadurch verhindert. Da konntet ihr dann wirklich sozusagen aus dem Vollen schöpfen, ne?
Ja, absolut. Also wir haben dann auch tatsächlich sehr schnell auf Maskenproduktion umgestellt und wir waren damals schon so weise, wirklich ein Modell zu machen, dass wir alleine mit den Materialien fertigen können, die wir hier noch im Lager rumliegen hatten. Also wir haben uns auch dann extra gegen eine Maske mit Gummis entschieden, obwohl die vielleicht praktischer gewesen wäre, als welche zum Schnüren. Aber wir wussten halt schon aus Erfahrung, dass das mit den Gummis immer so ein Lieferschwierigkeitsthema ist. Und gerade während Corona, wo alle dann auf Masken umgestellt haben, wussten wir, dass wir ganz bestimmt auch dann auf die Gummis warten müssen. Und wir wollten dann eben unsere Produktion nicht von irgendjemand außerhalb abhängig machen. Und es hat super funktioniert. Es war genau das Paradebeispiel, ein Traum dessen, weshalb ich eigentlich damals die eigene Produktion gestartet habe, nämlich genau aufgrund dieser Flexibilität und dieser Möglichkeit, komplett weiterzuarbeiten, auch wenn um dich herum eigentlich gerade alle Ketten zusammenbrechen. Also es hat schon deutlich gezeigt, wie wichtig die Transparenz in der Lieferkette ist, aber auch die, sag mal, Zugreifbarkeit auf die Lieferanten und die,
ja. Ja, auf jeden Fall. Und eure Kollektion, die ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Also ihr macht Unterwäsche, also nicht nur Unterwäsche, ihr macht wirklich Lingerie, eigentlich Dessous wirklich. Ihr macht Jeanshosen und sonst habt ihr auch jede Art von Artikeln, die man sich so in einer Kollektion vorstellt. Und dann noch Masken, klar. Also da habt ihr euch ja wirklich schon ganz schön ausgeweitet. Habt ihr irgendwo einen Schwerpunkt oder wird alles irgendwie gleich behandelt? Und wie viele Kollektionen habt ihr im Jahr oder rechnet ihr überhaupt in Kollektionen?
Ja, also wir rechnen in Kollektionen bei der sag mal Hauptlinie, wir nennen sie Main Collection. In der Mode hat man so viele englische Begriffe. In der Main Collection haben wir zwei Kollektionen pro Jahr. Also ganz klassisch eine Frühjahr-Sommer-Kollektion und eine Herbst-Winter-Kollektion. Und mit diesen beiden Kollektionen bedienen wir auch sehr stark den Handel, also den stationären Einzelhandel, die Boutique bei dir um die Ecke. Und für die ist es auch wichtig, dass man da zwei große Kollektionen hat, weil eben der ganze Zyklus davon abhängt, dass die einfach ihre Ware kriegen und sich darauf verlassen können. Und das sind natürlich aus der Historie heraus unsere Schwerpunkte, diese beiden großen Kollektionen im Jahr. Aber mit der Unterwäsche und auch mit der Jeans haben wir begonnen, dass wir eher auch zeitlosere, kleinere Kollektionen machen wollen, die wir über mehrere Saisons verkaufen. Also bei der Unterwäsche beispielsweise machen wir keine saisonale Kollektion und wir sagen jetzt auch nicht, wir machen auf jeden Fall zwei Unterwäschekollektionen im Jahr, weil wir das auch nicht nachhaltig finden, sondern uns war da wichtig, dass es einfach einmal eine Unterwäschekollektion gibt, wo alles drin ist. Also ich sag mal, vom Tanga bis zum High-Waist-Slip, vom Baumwollbustier bis hin zum Cup oder jetzt sogar bis zum Still-BH, dass da auch jede Größe und jedes Bedürfnis jeder Frau abgedeckt ist. Und da haben wir so lange dran gearbeitet und es so lange ausgefeilt, dass es uns total komisch vorkam, wenn wir da jetzt nach einem halben Jahr schon wieder die nächste Kollektion bringen würden. Und da habe ich mich auch mit Händen und Füßen gewehrt, obwohl irgendwie alle um mich herum immer gesagt haben, ja, die ist doch so erfolgreich, mach doch gleich die nächste Kollektion und wann kommt die nächste Farbe? Und ich immer so, nee, Moment mal, das ist doch hier gerade schon die Creme de la Creme, das ist so eine tolle Kollektion, lasst sie uns doch einfach mal 2 Jahre verkaufen und dann sehen wir weiter. Und jetzt sind wir genau 2 Jahre weiter und jetzt bringen wir auch diese Kollektion in weiteren Farben raus. Aber die letzten 2 Jahre hat es sich absolut richtig erwiesen, da nichts daran zu ändern, weil die Kollektion so perfekt ist, wie sie ist und da hat es nichts anderes mehr gebraucht.
Ich finde, sowas muss sich auch erstmal etablieren einfach bei den Kunden. Also man hat es wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht von euch erwartet, dass ihr so eine Kollektion rausbringt. Da muss die auch erstmal beim Kunden ankommen und erstmal, glaube ich, auch auf, ja, Verständnis irgendwie finden dafür, dass man sagt, ach Mensch, klar, bei Lovejoy kann ich mir jetzt das und das auch noch an Unterwäsche einfach kaufen. Also ich finde, dem muss man ja auch erstmal die Gelegenheit geben und nicht gleich nach 6 Monaten wieder was Neues bringen. Das überfordert den Kunden dann ja auch gleich einfach, finde ich.
Ja, du hast recht. Und interessanterweise ist sie aber mittlerweile von den Abverkaufszahlen fast gleichwertig wie unsere Main Collections. Also sie ist wirklich super erfolgreich. Cool. Und manche interessanterweise kennen uns sogar nur von den Intimates. Also es gibt jetzt schon Leute, die denken, wir sind ein Unterwäschelabel. Aber das sei nur mal so da dahergesagt. Wir haben bei der Jeans zum Beispiel auch so ein Thema. Wir haben eine Jeans Capsule Collection gemacht. So nennt man das, wenn man quasi nur die wichtigsten Styles und die wichtigsten Waschungen bringt und auch da eben nicht in Kollektionsrhythmen denkt. Und bei der Jeans haben wir auch genau das Gleiche gemacht. Wir haben gesagt, wir nehmen hier die wichtigsten Schnitte. Und so viele sind es ja auch gar nicht, wenn man sich mal auf der Straße so umschaut. Es gibt ja nicht wahnsinnig viele Arten von Jeans, sondern es gibt halt eine Skinny Jeans, eine Mom Jeans, eine mit einem weiteren Bein. Und das war es im Prinzip auch schon. Und auch da haben wir dann einfach nur die wichtigsten 5 gemacht, die noch in den wichtigsten Waschungen, also in Schwarz und in dunklen Blau und in hellen Blau und es einfach dann mal dabei belassen. Und dann, finde ich, merkt man auch schon, was die Slow Fashion von der Fast Fashion eben abhebt, dass man solche weisen Entscheidungen einfach auch mal durchziehen kann und da kein Händler kommt und sagt, ja, aber warum habt ihr jetzt nicht nochmal einen neuen Style und nochmal eine neue Kollektion und so weiter und so fort, sondern das ist eben Slow Fashion, nur das Wichtigste und das reicht dann erstmal.
Und bei Jeanshosen habt ihr da auch irgendwie geschaut bezüglich Ausrüstung, Veredelung, Bearbeitung, dass es dann auch umwelttechnische Aspekte damit einfließen, also Ozon.
Absolut. Okay. Ja. Erzähl doch. Ja, absolut. Also wir arbeiten da mit einem Produzenten zusammen, der wiederum mit den neuesten Technologien von Gino Loggia zusammenarbeitet. Die sind auch sehr bekannt in der Branche. Gino Loggia ist ein Maschinenhersteller, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben möglichst viel Wasser und möglichst viele Chemikalien einzusparen in der Herstellung von Jeans, weil das sind eben so die beiden Faktoren, die Jeans bisher so dreckig gemacht haben, wenn man das mal so sagen möchte. Und da haben wir eben Nanowaschungen, Laserwaschungen, also quasi alles, wo man mit möglichst wenig Wasser arbeitet und möglichst wenig Chemikalieneinsatz und auch mit wenig im Prinzip menschlichem Verschleiß, weil wenn man mal so überlegt, wie früher die Jeans gemacht wurden mit Stonewashed und mit ich weiß gar nicht, ob das normalen Endverbrauchern so bekannt ist, dass da mit Kaliumpermanganat und Bürsten quasi wirklich die Jeans abgerubbelt wurden, damit sie used-mäßig aussehen und das eben teilweise auch heute noch der Standard ist. Das ist natürlich super schlecht für die Menschen, die darin arbeiten. Und da bin ich schon sehr froh und sehr stolz darauf, dass wir auf so tolle neue Technologien zurückgreifen können.
Ja, super. Total spannend.
Vielleicht auch gerade mal noch dann ein Aspekt, den die Endverbraucher vielleicht kennen sollten. Es gibt einen sogenannten AIM-Score, der bewertet die Nachhaltigkeit von Jeans. Und der AIM-Score sagt quasi, alles, was zwischen 0 und 30 Punkten ist, ist super nachhaltig. Zwischen 30 und 60 ist so okay. Und 60 bis 100 ist dann wirklich eben rotes Tuch. Das ist nicht nachhaltig. Und unsere Jeans liegen immer so gerade um die 10, 15 Punkte rum. Also super, super, super nachhaltig.
Genau. Okay, den kannte ich jetzt.
In einzelnen Lovejoy Jeans kann man den AIM-Score nachlesen. Der ist da quasi von Hand draufgeschrieben. Okay. Es wird wirklich pro Waschung, pro Modell, pro Style ausgerechnet. Ja.
Ja, super. Kannte ich auch noch nicht. Werde ich natürlich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Sehr spannend. Und Verena, materialienseitig, sonst neben den Jeanshosen und neben der Unterwäsche, habt ihr da irgendwelche Schwerpunkte, auf die ihr euch da irgendwie so ein bisschen fokussiert?
Ja, also Lovejoy ist kein Brand, das jetzt wahnsinnig viel mit Prints arbeitet, sondern wir versuchen eigentlich eher über die Schnitte zu arbeiten und über die Haptik. Und somit ist es uns bei jedem Material wichtig, dass es sich irgendwie besonders anfühlt. Also, dass es eben besonders weich ist oder besonders fluffig oder besonders irgendwie eine Strukturoptik hat. Und da arbeiten wir mit unseren Produzenten sehr eng zusammen und challengen die auch immer, weil es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viel nachhaltige Materialien. Es wird jedes Jahr mehr und es ist auch toll zu sehen. Aber als wir so anfingen, da gab es halt irgendwie so ein Baumwoll-Sweat und ein Baumwoll-Jersey und das war's. Und da haben wir dann halt versucht, möglichst irgendwie noch was rauszuholen. Und mir persönlich ist wichtig, dass es sortenrein ist. Also, dass wir wirklich versuchen, möglichst wenig Mischgewebe zu haben, möglichst viel natürliche Materialien zu haben und eben eher wenig auf synthetische Fasern zu setzen. So arbeiten wir eben hauptsächlich mit Biobaumwolle, GOTS-zertifizierte Biobaumwolle. Und mit Tencel by Lansing. Das sind so unsere Haupt-Fabrics, die wir einsetzen. Aber auch uns ist dann über die Zeit klar geworden, dass es nicht ganz ohne einen synthetischen Anteil geht. Also manchmal braucht man Polyester beispielsweise, um etwas langlebiger zu machen, oder man braucht Elastan, um etwas besser in Form bringen zu können. Und so haben wir beispielsweise bei der Intimates dann da geguckt, wie können wir denn das dann in nachhaltig übersetzen quasi, und sind dann auf recycelte Polyester gegangen oder sogar auf einen biologisch abbaubaren Elastan. Der nennt sich Reuka und kann eben, ja, wie gerade gesagt, ist ein biologisch abbaubares Elastan und das haben wir da eingesetzt. Und die Spitze ist aus komplett 100% recyceltem Material. Und ja, das ist dann eben, da kamen wir nicht mehr mit Baumwolle weiter, da mussten wir auf andere Sachen umsatteln und haben dann eben da das Nachhaltigste genommen, was es gab.
Okay, aber ihr kauft jetzt nicht nur zertifizierte Materialien ein, also wenn du sagst, okay, das ist jetzt hier auch aus, das ist ein Material aus Baumwolle, das fühlt sich gut an, das hat einen tollen Fall, einen tollen Griff, dann würdest du dich dafür auch entscheiden. Also da seid ihr nicht ganz, ganz streng fokussiert einfach.
Doch, würde ich nicht. Doch, wir sind da mega streng, okay. Genau. Also okay. Ich würde niemals ein nicht zertifiziertes Material kaufen. Okay. Also wir gucken schon da bei dem, was hier auf dem Tisch landet in der Auswahl für die Kollektion, dass das alles Grundvoraussetzungen erfüllt und das ist eben immer, dass es zertifiziert oder zertifizierbar ist. Okay. Und also es kann sein, dass zum Beispiel mein Lieferant sagt, er hat jetzt hier ein sag ich mal, ein Baumwoll-Jersey, der hat jetzt momentan kein GOTS-Zertifikat, aber er wäre theoretisch zertifizierbar, weil er aus der genau gleichen Charge kommt wie einer, der schon zertifiziert ist. Dann sagen wir zum Beispiel, ja, okay, dann ist das ja im Prinzip das Gleiche in Grün, nur hat das eben noch kein Zertifikat bekommen. Dann würde ich vielleicht beide Augen zudrücken, aber es kommt eigentlich selten vor. Wir kaufen immer zertifiziert ein. Ja.
Okay, gut, weil manchmal oder oft habt ihr wahrscheinlich dann auch die Probleme der Mengenabnahme, ne? Bei diesen ganzen zertifizierten Materialien, dass ihr da halt eine bestimmte Menge abnehmen müsst, aber sie gar nicht einsetzen könnt oder wie sieht
das? Das war mal der Fall, aber da sind wir zum Glück schon seit längerem raus, genau. Also wir sind mittlerweile in Mengen. Ich erzähle es auch immer ganz gerne, wie wir damals angefangen haben und wirklich so die Händler oder die Stoffproduzenten angebettelt haben um 10 oder 50 oder 100 Meter von ihren Fabrics, damit wir eben damit starten konnten. Und die uns damals das gegeben haben, mit denen arbeiten wir auch heute noch zusammen. Aber heute sind wir bei Mengen um die 10.000 Meter. Da sind wir also weit weg von dem, was irgendwie mindestmengenmäßig notwendig ist.
Genau. Okay. Ja. Und du hast es vorhin auch schon erzählt, ihr arbeitet ja mit einem Lieferanten in Portugal zusammen für eure Unterwäsche, der jetzt nicht irgendwie zertifiziert, auditiert ist. Was habt ihr denn oder welche Anforderungen stellst du denn an Lieferanten, wenn du sagst, okay, ihr könnt mir jetzt kein GOTS-Zertifikat vorweisen, aber könnt ihr mir dieses und jenes zeigen? Was setzt du da für Kriterien vor?
Also zuerst mal eben sich die Produktion selber anschauen. Die sagt ja schon sehr viel aus. Und wenn man vor Ort ist und eben sieht, wie ordentlich ist es, wie sicher ist es. Also ich kann jetzt natürlich die Statik eines Gebäudes nicht beurteilen, wobei ich glaube so im Groben schon. Also man sieht ja auch auf den ersten Blick, ob irgendwo die Notausgänge da sind, ob es hell genug ist, ob die Mitarbeiter genug quasi ein gutes Klima haben. Man merkt auch gleich, wie die Leute drauf sind, also ob die gerne dort arbeiten. Also das ist da muss man einfach schon auf den gesunden Menschenverstand, finde ich, achten. Also wenn man jetzt ohne Siegel arbeitet, wie bei unserer Intimates, dann ist für mich aber auch ultra wichtig, wie steht mein Geschäftspartner zum Thema Nachhaltigkeit? Ist es jemand, der sich daran nur bereichern möchte und denkt sich, ja, okay, da kann ich irgendwie einen Auftrag abgreifen, ich mache das, damit ich Geld bekomme? Oder ist es jemand, der wirklich den Sinn dahinter versteht und das Ganze auch noch unterstützt? Und so war es bei unserem Unterwäscheproduzenten wirklich der Fall, dass der war super begeistert von der Idee, weil er seit Jahrzehnten Unterwäsche herstellt. Also es ist ein richtig traditioneller Betrieb in der dritten Generation und er hat dann auch eben so von seiner Familienhistorie erzählt. Und unter anderem arbeiten die auch für ganz, ganz große Unterwäschemarken, die so bekannt sind, also Victoria's Secret beispielsweise. Und auf jeden Fall habe ich dadurch gemerkt, die Kompetenz ist da, aber zum Thema Nachhaltigkeit kam bei ihm so ein Feuer auf, weil er eben auch schon lange gedacht hat, das wäre doch eigentlich mal was die Welt braucht und warum müssen wir immer noch mit so quasi unnachhaltigen Materialien arbeiten. Und er fand es dann einfach total innovativ und total schön, dass sich ein Label endlich mal darum kümmert, schöne Dessous in Grün herzustellen. Und er war total Feuer und Flamme, da mithelfen zu dürfen und hat uns dann auch beim Sourcing total geholfen, weil wir hatten natürlich keine Ahnung, wie man jetzt an nachhaltige Bügel oder überhaupt an die ganzen Zutaten von Unterwäsche kommt. Und das fand ich einfach super, wie er sich da reingekniet hat und eben, du hast richtig gemerkt, es ist für ihn nicht nur einfach ein Business Case, sondern es ist ein leidenschaftliches Projekt geworden. Und um deine Frage auf den Punkt zu bringen, ich achte einfach da sehr viel auf den Menschen, der dafür steht, was er da tut. Und da habe ich ein gutes Gefühl bei ihm gehabt. Dann kommen aber zusätzlich natürlich noch so Fragen wie gut verdienen die Leute, wie viel Urlaub haben sie, wie sind die Arbeitszeiten, haben sie gute Sozialräume, dürfen sie Pausen machen, wie wird mit den Frauen umgegangen? Also das ist natürlich auch alles, was wir dann noch abklopfen. Und da ist bei dem Produzent, das möchte ich kurz gesagt haben, ist es so, dass der sogar viel besser zahlt, als es unsere Gottesbetriebe tun. Und das finde ich natürlich schon sehr sehr positiv, ja.
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch eigentlich so eine Art von Empowerment, was ihr mit euren Lieferanten dann auch macht, ne? Dass ihr die auch dazu anregt, okay, jetzt denkt mal in eine ganz, ganz andere Richtung und das könnte dir wieder auch ganz andere Möglichkeiten geben.
Ja, es ist eben wirklich die, es ist Veränderung bringend, weil natürlich könnten wir auch von Anfang an auf Gottes Betriebe zugehen, aber das ist ja quasi wie Eulen nach Athen tragen. Wir wollen ja im Prinzip auch dafür sorgen, dass Leute sich mal damit überhaupt auseinandersetzen, und das fand ich in dem Fall eben super cool. Und wenn du gerade Empowerment ansprichst, ja, gehört für mich auch immer Women Empowerment dazu, und der Betrieb arbeitet mit einem anderen Betrieb in Portugal zusammen, der wiederum von einer Frau geführt ist und wo 70 Frauen arbeiten. Also wir waren dort und wir waren einfach überwältigt von dieser Frauenpower, weil sowohl im Büro, im Schnitt, im Vertrieb, in der Geschäftsführung und auch an den Nähmaschinen, es waren einfach alles Frauen. Ich habe keinen einzigen Mann gesehen an dem Tag. Und ich fand das so toll zu wissen, dass in diesem Betrieb unsere Unterwäsche genäht wird und wir damit eben Frauen auch empowern. Das ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja.
Habt ihr so noch irgendwelche Extra-Projekte in Richtung Female Empowerment? Oder, also, du hattest ja schon am Anfang gesagt, ihr arbeitet sehr viel mit Flüchtlingen zusammen. Da schaut ihr jetzt aber nicht nur auf das Gender. Habt ihr sonst irgendwelche an? Also ich könnte es mir bei dir vorstellen gerade, dass du noch was anderes
Ja, tatsächlich mehrere. Genau, also ich kann ja mal einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zum Beispiel ist bei uns in den Teams, sind in allen Führungspositionen Frauen, unter anderem auch Frauen in Teilzeit, die Führungspositionen haben, die aber zum Beispiel auch noch Mutter sind und eben sich quasi den Spagat hinbekommen zwischen Mutter sein und Zuhause sein und aber Karriere machen. Und das ist etwas, was ich eben auch sehr fördere. Ich meine, ich mache es selber gerade auch. Mein Kind ist jetzt 10 Monate alt. Und genau, da ist mir einfach wichtig, möglichst auf das jeweilige Bedürfnis der Frau einzugehen und dann nicht den Riegel zuzuschieben, wenn jemand sagt, ja, ich würde eigentlich schon gerne Karriere machen, aber ich kann halt einfach nicht, weil ich muss auch auf meine Kinder aufpassen, dass man da eben den richtigen Weg gemeinsam findet, zu empowern, aber eben auch nicht zu überfordern. Und das ist so ein Aspekt, den wir jetzt mal ganz pragmatisch hier vor Ort machen in unseren Teams. Dann haben wir noch aktuell die Women Empowerment Principles auf dem Tisch liegen. Das möchte ich auch unbedingt in die Welt verbreiten. WEP, kurz WEP, Women Empowerment Principle. Da kann man sich im Prinzip für eintragen. Das ist von der UN Women, eine Initiative, wenn ich jetzt richtig bin, die das ins Leben gerufen haben, dass sie versuchen wollen, weltweit Unternehmen dazu zu überreden, sich als Women Empowerment Champion quasi zu deklarieren. Das heißt, man trägt sich dort ein, damit zeigt man nach außen, dass man für mehr Gendergleichheit steht. Man muss aber auch einen Actionplan vorlegen, wo man also sagt, was mache ich jetzt konkret in den nächsten, meinetwegen 1 bis 2 Jahren, um mehr Gendergleichheit herzustellen. Und da sind wir jetzt dabei, haben einen Actionplan geschrieben. Wir sind natürlich schon ziemlich gut, was zumindest Frauen-Empowerment angeht, aber mir ist über diesen Genderplan auch klar geworden, wir müssen vielleicht auch mal was für die Männer tun. Interessanterweise eben umgekehrt. Also es soll heißen, Genderneutralität heißt ja nicht immer nur, dass man noch Frauen fördern muss, sondern man sollte ja insgesamt eben ausgewogen arbeiten. Naja, jedenfalls sind wir da jetzt gerade dabei, eben diesen Actionplan umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel, ist jetzt nur ein kleines plakatives Beispiel, dass man sich mal überlegt, mit wie viel inhabergeführten Unternehmen arbeitet man denn, die Männer geführt sind, und mit wie viel Zulieferern arbeitet man, die Frauen sind. Und da ist uns klar geworden, wir arbeiten schon 80% mit frauengeführten Unternehmen zusammen. Also wir haben eine sehr, sehr gute Quote. Uns ist aber auch klar geworden, dass die 20%, wo noch Männer geführt sind, dass da eigentlich die größten Aufträge platziert werden. Also sprich, es gibt eine Gap zwischen wir arbeiten viel mit Frauen, aber das sind dann eben vielleicht Fotografinnen oder PR-Agentur oder Vertriebsagenturen, also eher eben kleinere Freelancer-Kooperationen, und die wirklich großen, die Produzenten beispielsweise, da wo quasi das Geld hingeht, das ist Männer geführt. Und da haben wir uns jetzt überlegt in unserem Actionplan, das muss auf jeden Fall mal betrachtet werden, und in der Zukunft müssen wir darauf achten, dass wir auch da eben zum Beispiel weltweit mehr für Frauen-Empowerment stehen und arbeiten. Genau.
Toll. Ja, von dem Projekt hatte ich auch schon gehört, ja.
Ja.
Ich bin begeistert, was du alles machst. Wahnsinn.
Ja, und cool. Jetzt, wenn ich noch darf, wenn es die Zeit ist, würde ich gerne noch vom dritten Projekt erzählen, was uns jetzt letzte Woche erst frisch, ganz, ganz frisch begegnet ist und was ich aber mega erwähnenswert finde und wo wir uns auch auf jeden Fall beteiligen, ist ein Projekt in der Türkei, in Izmir. Da geht es darum, dass geflüchtete Frauen aus beispielsweise Syrien, aber auch aus anderen Ländern, die dann in der Türkei stranden, vor allen Dingen alleinreisende Frauen, eine Unterkunft bekommen und gefördert werden. Die kriegen dann einen Kurs, wo sie zum Beispiel nähen lernen, aber auch ihre Rechte lernen, auch ein bisschen BWL lernen, also quasi im Prinzip lernen, wie sie sich als Näherin selbstständig machen könnten oder eben später als Näherin irgendwo arbeiten können. Und das finden wir auch total unterstützenswert und machen das jetzt gemeinsam mit einer Reutlinger NGO.
Genau. So, toll. Super. Ja, toll. Werde ich alles in den Shownotes gerne noch verlinken.
Ja.
Dann können sich die Zuhörer da auch ein bisschen drüber informieren. Genau, jetzt nochmal zur Schwäbischen Alb auch zurückzukommen. Schwäbische Alb war ja wirklich früher eine Textilindustrie-Hochburg in Deutschland. Ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgegangen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt jetzt auch wieder so ein bisschen. Es wird wieder mehr getan, es gibt wieder mehr Möglichkeiten. Wie siehst du das? Was kriegst du so mit bei dir so im Umfeld?
Also ich bekomme ganz stark mit, dass in den letzten Jahren einige Betriebe geschlossen haben und einige Betriebe eher nochmal eben, wie du gerade sagtest, so einen Zuwachs oder einfach Wachstum erleben. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man auch ganz genau, warum. Nämlich die Betriebe, die geschlossen haben, waren häufig Betriebe, die den Absprung Richtung Nachhaltigkeit nicht genommen haben. Und die, die jetzt florieren, sind vor allen Dingen die, die eben rechtzeitig erkannt haben, ich habe es vorher schon gesagt, die mit uns quasi damals auch schon zusammengearbeitet haben, als wir noch mini, mini klein waren, diejenigen, die erkannt haben, dass Nachhaltigkeit quasi the next big thing ist und die ihre Produktion mehr auf, sage ich mal, biologische Fabrics umgestellt haben, diejenigen, die da innovativ waren, die mit uns auch zum Beispiel Fabrics weiterentwickelt haben oder generell entwickelt haben. Und auch, ich sage jetzt mal, die großen Größen wie Mai und Trigema und mir fallen mir jetzt gerade spontan nicht ein, diejenigen, die eben schon immer da ihren Standort hatten, haben aber auch verstanden, dass eben Nachhaltigkeit das ist, wo gerade der Konsument hintendiert und haben angefangen, eben grüne Kollektionen ins Leben zu rufen. Und das ist ja durchaus eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also sprich, ich erlebe da schon einen Aufschwung, aber manche haben es eben auch nicht rechtzeitig geschafft.
Mhm. Aber jetzt wahrscheinlich nicht nur Corona-bedingt, sondern der Gesamtsituation verschuldet.
Ja, ist also so eine Entwicklung der letzten 7 Jahre, seit ich Lovejoy mache und seit ich diesen Markt beobachte. Seitdem kann ich das so eben sagen. Und Corona-bedingt weiß ich nicht. Also Corona-bedingt ist es definitiv so, dass alle oder dass viele nachhaltigen Labels da eher einen Aufschwung, glaube ich, verspüren. Also auch wir. Es ist einfach klar, die Tendenz des Verbrauchers dahin, dass man mehr regional kauft, dass man sich bewusster macht, was man unterstützen will und auch diese ganzen Verhaltensweisen der Riesenkonzerne, wie zum Beispiel, dass sie ihre Mitarbeiter nicht gezahlt haben. Also diese Pay Gap, dieses Pay Up, Hashtag Pay Up, falls das manche von euch schon gehört haben. Das hat schon dazu geführt, dass, glaube ich, viele Verbraucher auch gemerkt haben, dass das nicht das ist, was sie unterstützen wollen und sich dann umgeschaut haben und die Zeit im Lockdown dazu verbracht haben, vielleicht ein bisschen mehr auf nachhaltigen Seiten zu surfen. Und ja, das habe ich jetzt so mitbekommen, auch von anderen grünen Brands, grünen Plattformen, dass da definitiv ein Aufschwung durch Corona auch stattgefunden hat.
Ich glaube auch, also das Bewusstsein ist auf jeden Fall bei dem Endkonsumenten gestiegen und ich hoffe, es bleibt auch nachhaltig bei denen dann hängen. Aber dafür wollen wir dann ja auch mal sorgen mit dem Podcast zum Beispiel dann auch, ja, um die Endkunden zu informieren. Welchen Herausforderungen musstest du dich denn sonst stellen, Verena, also während deiner Gründungszeit und hast du jetzt auch immer noch Sachen oder Situationen, wo du sagst so, ach, kommt das jetzt schon wieder? Oder bist du jetzt so mittlerweile eingegroovt so ein bisschen?
Ja, also es gab in der Anfangszeit vor allen Dingen eben das, dass es wenig nachhaltige Textilien im Angebot gab. Das ist jetzt wirklich ganz anders. Damals sind wir über eine Messe, über eine Stoffmesse gerannt den ganzen Tag und haben unter Abertausenden von Ausstellern und Fabrikaten wirklich so vielleicht 3 bis 5 gefunden, die unseren Standards entsprechen. Und heute gibt es ganze Hallen. Also das zu sehen, wie toll sich das entwickelt hat, ist wirklich schön. Und auch zu wissen, dass wir ein Teil davon waren, die das eingefordert haben, dass es eben mehr nachhaltige Sachen gibt, die entwickelt werden, ist schon echt toll. Aber trotzdem sind wir da noch lange nicht am Ende und auch heute noch, also gerade die letzten Tage, haben wir viel über die nächste Sommerkollektion von 2022 gesprochen und sind auch da immer wieder darüber gestolpert, dass es ein bestimmtes Fabric, das wir so im Handel gefunden haben, noch nicht in nachhaltig gibt. Und da eben, wie schon eingangs gesagt, da mache ich dann auch keine Ausnahme, da würde ich dann auch nicht beide Augen zudrücken und sagen, ja egal, dann nehmen wir halt ein nicht nachhaltiges oder nicht zertifiziertes, das kommt für mich nicht in Frage, sondern wir müssen das dann nehmen, müssen zu unserem Produzenten gehen und sagen, kannst du das bitte entwickeln, und das wiederum dauert dann viel zu lange, also für die Kollektion ist dann der Zug abgefahren, heißt, auch da gibt es immer noch Challenges und es gibt noch lange nicht jedes Fabrikat, das wir gerne hätten in einer nachhaltigen Variante, also sprich, da ist dann beispielsweise ein wunderschönes ein Tüll beispielsweise. Es gibt ja noch nicht so wirklich viele fancy Klamotten im nachhaltigen Bereich, also mit Pailletten und Tüll und irgendwie so Seide-ähnlichen Sachen. Also da gibt es einfach schon noch vieles, was die Fast Fashion uns in Anführungsstrichen voraus hat, was wir gerne auch in unseren Styles umsetzen könnten, aber noch nicht können in der Mangelung des Materials. Und da sind wir halt dabei, dann da weiterzuentwickeln und das voranzutreiben. Das war so eins, also das Thema Material. Dann, was uns auch immer wieder challenged, ist aufgrund dessen, dass wir mit Geflüchteten arbeiten und in unserem 15-köpfigen Team aus 5 verschiedenen Ländern kommen, ist also auch ein kultureller Aspekt oftmals gewesen, dass wir hier irgendwie sehr viel Zeit damit verbracht haben, uns eher mit Integration und ja einfach soziokulturellen Geschichten auseinanderzusetzen, als dass wir wirklich für die Marke gearbeitet haben. Also wir haben hier sehr viel nebenbei einfach noch gestemmt. Das waren auch immer wieder Herausforderungen. Wir haben zum Beispiel Familien zusammengeführt. Wir haben Camps in Griechenland besucht. Wir haben Dokumente, Arztbesuche etc. pp. Wir haben einfach sehr viel noch so nebenher gemacht und es war auch immer sehr herausfordernd. Also in Kombination mit einem Startup dann so viel auch noch sozial zu tun. Und heute würde ich sagen, ist die größte Challenge das nachhaltige Wachstum. Also wirklich die Frage zu stellen, was machen wir denn jetzt eigentlich wirklich anders als die Fast Fashion? Wie können wir jetzt zu einem mittelständischen Unternehmen wachsen? Und was macht den Unterschied zu einem normalen mittelständischen Unternehmen? Ist es wirklich nur das Produkt oder ist es vielleicht auch, wem gehört das Unternehmen? Woher kommt das Geld? Wird es reinvestiert? Wollen wir vielleicht irgendwann mal uns selbst gehören? Also so diese ganzen Fragen, die eben über diese Gründung und über das reine Startup-Dasein hinausgehen. Die Fragen, wie wollen wir die Wirtschaft verändern? Wie wollen wir selber und als Teil der Wirtschaft gesehen werden? Und das finde ich ist ja gerade so was, womit ich mich sehr stark auseinandersetze.
Ja, glaube ich, das ist so der nächste Schritt dann, weil jetzt ist so die Basis, ist halt entwickelt, okay, und genau, was kommt jetzt irgendwie, ne? Es hat sich wirklich, finde ich, viel in den letzten Jahren getan in Richtung Fair Fashion Labels, aber tatsächlich habe ich neulich nochmal wieder gehört, dass es immer noch gerade mal 5% anteilig ist von dem gesamten Textil, von der ganzen gesamten Textilwelt, was ich dann auch schon wieder erschreckend fand, weil ich dachte irgendwie, es wäre schon weiter vorangeschritten, aber man ist immer, glaube ich, in seiner Blase so drin und denkt immer so, wow, das ist doch jetzt schon total viel verbreitet, aber irgendwie doch nicht. Was könntest du denn vorstellen oder hast du irgendwelche Ideen, um das Thema Fair Fashion noch weiter nach vorne zu bringen? Gibt es irgendwelche Kooperationen? Habt ihr schon mal irgendwelche Kooperationen vielleicht gemacht oder was könnte man da machen?
Also in der Vergangenheit war man, also gerade als so unsere Blase anfing zu existieren, als wir auch gegründet haben, so als es vielleicht irgendwie 5 bis 10 nachhaltige Labels gab in unserem Umfeld, da hat man das noch sehr kritisch gesehen, zum Beispiel mit den großen Playern zu kooperieren. Beispielsweise sind immer noch nicht viele Brands auf Amazon, weil man einfach sagt, das entspricht überhaupt nicht unserer Philosophie, das wollen wir nicht. Und so ist es mit vielen anderen großen Plattformen wie About You, Zalando etc. Es ist auch so, dass einfach viele nachhaltige Gründer sagen, nee, das kommt für uns nicht in Frage, das ist absolut abwegig dort anzubieten, weil das ist ja im Prinzip ein Fast-Fashion-Portal, das wollen wir nicht unterstützen. Und ich glaube, da findet aktuell ein Wandel statt in der Denkweise, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir ja den Endverbraucher irgendwo erreichen müssen. Und wir wollen ja auch den erreichen, wieder Eulen nach Athen tragen, wir wollen ja eben nicht nur den erreichen, der schon grün kauft, also der schon, sagen wir mal, auf Avocados so einkauft, sondern wir wollen ja die erreichen, die eben auf den anderen Plattformen sich tümmeln. Und wir wollen ja, dass die zufällig mal ein grünes Produkt in den Warenkorb legen. Und somit müssen wir auch dort verfügbar sein. Und insofern, ja, finden Kooperationen definitiv statt. Wir bundeln gerade immer mehr mit den großen Plattformen an, aber auch mit den großen Einzelhändlern. Also auch Loftjar ist da jetzt mittlerweile in ziemlich großen Häusern vertreten, wo wir früher vielleicht noch gesagt hätten, nee, also mit so einem wollen wir nie zusammenarbeiten. Ja, aber doch, wir wollen ja eben wohl, dass die Ware auch verfügbar ist am Markt und dass die Endverbraucher uns sehen. Also es geht viel um Sichtbarkeit und Distribution und da muss man einfach große Kooperationen auch mal eingehen. Ja, genau. Und was ich natürlich mache jetzt, habe ich ja auch schon eingangs in meiner Vorstellungsrunde kurz erzählt, ich bin dabei, über mein eigenes Label hinauszudenken und einfach eine Gruppe aufzubauen mit nachhaltigen Brands, mich also ein bisschen auch von der Gründerin wegzubewegen in Richtung mehr als grüne Investorin aufzutreten, um einfach den Brands, wo ich das Potenzial sehe, die es aber vielleicht alleine nicht schaffen, die Beratung oder Geld brauchen, eine Chance zu geben, da sich zu vergrößern. Und insofern einfach mehr und mehr das grüne Sortiment dem konventionellen Sortiment anzugleichen, also dafür zu sorgen, dass es für jedes konventionelle Fast Fashion Produkt auch eine grüne Alternative gibt. Das ist das, was ich tue, um das zu pushen, ja.
Ja, gut, und letztendlich jede weitere Fair Fashion oder jedes weitere Fair Fashion Produkt, was in einen Laden kommt, verdrängt ja dann eventuell wieder ein Fast Fashion Produkt, ne? Also das muss man dann ja auch wieder sehen, auch weil du ja sagtest, ihr seid jetzt auch in anderen großen Häusern vertreten, aber genau, wenn ihr euch da sozusagen dann breit macht, ist da dann der Platz für die Fast Fashion dann halt nicht mehr. Und das hat ja auch dann den positiven Vorteil ja. Wieder auf jeden ja. Fall. Genau, Verena. Siegel, Textilsiegel hatten wir vorhin schon kurz, GOTS, wahrscheinlich recycelt. Schaut ihr da nach GRS-Zertifizierten? Also ihr fokussiert euch wahrscheinlich eher Richtung genau GOTS, GRS. Was ist so deine Meinung Richtung grüner Knopf? Überhaupt, wie der Endkonsument damit umgehen kann mit solchen Siegeln?
Also ich finde generell Siegel eine gute Sache, weil beispielsweise das Gott-Siegel, das ist einfach super streng und ich finde es toll, dass sie auf jeden einzelnen Schritt in der Wertschöpfungskette achten. Aber es hält uns beispielsweise aktuell davon ab, dass wir ein Produkt, das wir in Deutschland unter fairen Bedingungen selber hergestellt haben und wo wir GOTS Fabric einsetzen, dürfen wir momentan nicht als GOTS verkaufen. Wir dürfen nicht mal sagen, dass da GOTS drin ist, weil wir selber noch keine Zertifizierung erworben haben. Warum haben wir keine Zertifizierung erworben? Weil bis Stand heute niemand danach gefragt hat, weil einfach alle wissen, dass wir sowieso auf einem noch höheren quasi Standard davon schwimmen mit all dem, was ich ja vorhin schon erwähnte, mit all unseren Werten, einfach super hoch arbeiten bereits und das Gott-Siegel zu bekommen wäre wahrscheinlich gar kein Problem, aber es ist ja eben auch eine Finanzierungsgeschichte, also in den ersten Jahren haben wir es uns einfach nicht leisten wollen, mittlerweile könnten wir es uns leisten, aber haben eben einfach jetzt auch auf den Punkt gewartet, dass mal jemand kommt und sagt, ich brauche das jetzt, sonst kann ich Loftjar nicht einlisten. Und witzigerweise sind wir jetzt auch an den Punkt gekommen, letzte Woche war ein großer Onliner da, der hat gesagt, also es läuft mega gut, sie haben auch schon die erste Charge von uns abverkauft, aber die Geschäftsführung hat jetzt entschieden, dass jedes Label, was sie verkaufen und was sie als nachhaltig deklarieren, eben ein Siegel braucht. Ich habe auch da gemerkt, das ist relativ viel Greenwashing, weil sie haben dann gesagt, sie haben irgendwie eine Liste an Siegeln geschickt und haben gemeint, halt eins davon muss halt drauf. Und ich dachte so, ja okay, ihr habt euch auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Aber auf jeden Fall ist jetzt so langsam der Punkt erreicht, wo auch die Verbraucher das als Leitfaden einfach brauchen und das verstehe ich total. Also ich verstehe total, dass wir jetzt uns zertifizieren lassen müssen, weil die Verbraucher das einfach brauchen, weil man kann ja auch beim Einkauf nicht dann jede Labelgeschichte nachlesen und dann nachlesen, ach so, ja, Loftjar, die produzieren ja eh selber, natürlich sind die viel nachhaltiger. Das ist, finde ich, zu viel verlangt und deswegen stehe ich dem offen gegenüber, auch jetzt selber Siegel bei uns einzuführen, obwohl wir bisher gut damit gefahren sind, auch gar keins zu haben und einfach auf hohem Niveau zu arbeiten und bei externen Zulieferern, wie beispielsweise in der Türkei, das ist alles GOTS zertifiziert, unsere Produkte sind alle GOTS fähig. Nur haben wir sie halt noch nicht bis zum Ende der Kette durchgelabelt. Ja.
Aber das ist halt wirklich das Problem, was du auch halt schon sagtest, es ist eine Finanzierungssache, genau, viele können sich es gar nicht leisten, obwohl sie locker wahrscheinlich die Zertifizierung bestehen würden und genau, klar, der Endverbraucher sieht natürlich nicht, was dahinter steckt einfach, ne? Und es ist für den dann einfacher, aber es ist teilweise wirklich schade, weil viele Unternehmen, die Kriterien wahrscheinlich zu 200% erfüllen würden, aber es aufgrund der Kosten einfach nicht machen können. Ne? Mhm. Das ist echt schade. Mhm. Und jetzt würde mich auch noch interessieren, was du zu dem Lieferkettengesetz sagst, was ja jetzt entschieden wurde.
Ja, du hast ja auch gefragt, was ich vom grünen Knopf halte. Und es geht so einher, meine Antwort. Ich finde den grünen Knopf, das war voll der gute Ansatz. Also ich fand es super, dass endlich mal von Regierungsseite da so eine Idee kam, dass man da mal was bräuchte. So, das war schon mal der erste Schritt, ein guter Gedanke, aber dann eben super schlecht umgesetzt. Also so schlecht, dass wir sogar mit unserem anderen Brand TokTok, wo wir Gotts und Fairtrade zertifiziert sind, uns entschieden haben, den grünen Knopf erstmal nicht zu machen, weil dessen Standard einfach so niedrig ist, dass wir das Gefühl hatten, unseren hochwertigen Standard, den Gotts und den Fairtrade-Standard, ja irgendwie damit dann zu verhunzen, wenn wir in einer Kette genannt werden mit Kick und Co., die ja auch alle den grünen Knopf dann angestrebt haben. Also deswegen haben wir uns da erstmal noch davon distanziert. Und deswegen finde ich es mega, mega gut, dass das Lieferkettengesetz eine Chance bekommen hat. Es geht ja jetzt noch um die genaue Ausgestaltung dessen. Ich weiß nicht, wie viel die Zuhörer vom Lieferkettengesetz wissen, aber es geht im Prinzip darum, dass man wirklich gesetzlich verpflichtet, den Unternehmer in Deutschland gesetzlich verpflichtet, zu schauen, dass in seinen Zuliefererbetrieben ja eben keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung sozusagen stattfinden. Und das finde ich absolut notwendig. Ich verstehe auch gar nicht, warum das bisher noch nicht der Fall ist. Also wie kann es sein, dass ein deutsches Unternehmen in Deutschland Produkte quasi verkaufen darf, die unter menschenunwürdigen Bedingungen im Ausland hergestellt wurden? Also wie kann es sein, dass wir überhaupt diese Augen davor verschließen und dass es da bisher keine Gesetze gab, die quasi sowas unterbunden haben? Ich finde das absolut überfällig, dass wir das tun. Und das ist aber schade, weil bisher im jetzigen Gesetzesentwurf nimmt es ja ganz viele Unternehmen noch aus. Also es ist ja noch super soft, was da gerade als Entwurf vorliegt. Aber ich habe gute Hoffnungen, dass eben das ein Meilenstein ist und dass das in Zukunft dann einfach immer nachjustiert wird und wir irgendwann dahin kommen, dass wirklich jeder Unternehmer darauf achten muss.
Ja, ich glaube, das wäre ganz gut, weil ich finde es auch noch, also ich war auch verblüfft über die letztendliche finale Entscheidung, wo ich dachte, okay, das ist ja nochmal ganz anders, als eigentlich angesetzt war. Aber gut, es ist erstmal da und wir arbeiten mal da drauf hinaus.
Mir fällt gerade der Vergleich mit dem Internet ein, witzigerweise, weil man hat ja auch im Internet im Prinzip keinen rechtsfreien Raum. Also wir werden ja heutzutage, wenn wir im Internet irgendwas anstellen, trotzdem dafür geahndet. Das Internet ist eben dann dem zugeordnet, wo du dich als Bürger gerade befindest. Und so, finde ich, kann man das irgendwie auch übertragen auf diese Produktion von Produkten, die von deutschen Unternehmen hergestellt würden. Das sind doch im Endeffekt eben Produkte von diesem Unternehmen. Also müssen sie doch eigentlich auch den deutschen Standards gerecht werden. So, das finde ich irgendwie, wollte ich nochmal gesagt haben.
Ja, nee, ist ein guter Vergleich, auf jeden Fall. Eigentlich würde ich dich jetzt auch noch fragen, Verena, was dein oder was für dich eigentlich generell Fair Fashion nachhaltige Mode bedeutet. Aber ich habe gerade mal überlegt, das hast du eigentlich am Anfang schon erzählt, als du erzählt hast oder erklärt hast, was das Besondere an Lovejoy ist. Ich glaube, das müssen wir gar nicht nochmal wiederholen. Das ist halt einfach das ganze komplette Paket.
Ja, aber zu dem Paket gehört schon auch noch eine Sache, die ich so noch nicht genau gesagt habe, die ich aber wichtig finde für alle Zuhörer, die gerade erst mit dem Thema Fair Fashion anfangen, dass sie nicht verunsichert sind von unseren irgendwie abertausenden Vorstellungen, was Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit ist in erster Linie ja auch weniger kaufen, also weniger Konsum und länger auftragen. Also soll heißen, geht jetzt nicht her, so wie ich damals, und meint alles aus dem Kleiderschrank raus, was nicht nachhaltig ist, sondern überlegt euch gut, da eben erstmal Sachen eben aufzutragen. Und ich habe wirklich das auch mit zum Beispiel, ich bin überzeugte Veganerin, aber ich habe lange Lederschuhe noch getragen, weil ich die einfach so gut und schön fand und keinen Sinn darin gesehen habe, die jetzt irgendwie wegzuwerfen und da einfach darauf achten, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden und nicht alles auf einmal zu wollen. Das ist, finde ich, schon auch noch wichtig.
Auf jeden Fall, genau. Es ist ja auch ein stetiger Prozess. Du bist ja auch nie fertig damit. Also Nachhaltigkeit kann, finde ich, nie fertig bearbeitet werden.
Das stimmt und man muss auch sagen, dass jeder Nachhaltigkeit auch so ein bisschen anders betrachtet. Also es gibt ja Leute, die sagen, sie finden zum Beispiel Leder nachhaltiger als veganes Leder, weil veganes Leder oft irgendwie Plastikanteil hat. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich finde, jetzt fällt mir kein besseres Beispiel ein. Aber es gibt ja einfach da auch, genau, manche finden zum Beispiel recycelte Sachen dann besser, weil ja das Material schon im Umkreis ist und manche finden aber rein natürliche Produkte besser, die aber dann frisch angebaut werden müssen. Was ist davon jetzt ressourcenschonender? Das kann man manchmal halt wirklich nicht genau sagen und das ist oftmals noch Auslegungssache und auch da, finde ich, sollte man den Endverbraucher nicht zu sehr verunsichern, wenn man von dieser Hardliner-Seite kommt, sondern einfach sagen, überlege, was für dich wichtig ist, überlege dir, welche Kriterien eben dir am meisten entsprechen, was du am liebsten trägst und vertrittst und achte einfach darauf, dass es mindestens einem Kriterium entspricht. Und dann ist es auch schon gut erstmal.
Ja, und was sich vielleicht auch am einfachsten umsetzen lässt, einfach in dem Moment dann auch. Ja, genau. Ne? Also das, denke ich, ist auch wichtig, um halt den Anreiz auch zu schaffen, okay, beschäftige dich damit. Gut, dann wären wir tatsächlich schon bei meiner letzten Frage, Verena. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft oder was für Pläne hast du? Also einmal so für dich als Person, aber auch für deine ganzen Marken, deine Gruppe.
Ja, sehr, sehr schöne Frage. Und ich fange mal an mit der Markengruppe. Da habe ich schon ein paar Mal anklingen lassen jetzt im Laufe des Interviews. Mir geht es nicht nur um das grüne Produkt, sondern mir geht es wirklich um die Veränderung der Textilwirtschaft. Und es ist jetzt natürlich ein großes Wort, was ich da in den Mund nehme. Und ich möchte auch nicht größenwahnsinnig wirken. Aber mir geht es wirklich darum, etwas komplett anders zu machen, als es bisher war. Und ich empfinde den Status quo nicht als besonders anders, sondern ich empfinde ihn als, okay, wir machen halt eigentlich das Gleiche, aber in grün. Und das finde ich nicht genug. Das reicht mir persönlich nicht. Und da komme ich jetzt zum persönlichen Anspruch. Ich möchte gerne noch mehr in den Ablauf eingreifen. Ich möchte mehr die wirtschaftliche Komponente, also die komplette Zusammenarbeit in der Lieferkette betrachten. Und ich möchte gerne dafür sorgen, dass wir insgesamt zu ganz anderen neuen Denkweisen und Produktionsweisen in der Textilproduktion kommen. Und da braucht es Technologie, da braucht es neue innovative Ansätze, wie zum Beispiel, aktuell ist es ein Thema im Online-Shop-Bereich, dass man versucht, Retouren zu vermeiden, indem man zum Beispiel besser Größenempfehlungen ausspricht. Also soll heißen, es gibt Technologien, mit denen du beispielsweise deinen Körper mit dem Körper des Models vergleichen kannst, über den Bodyscan lassen oder über Fotos oder einfach nur über die Angabe von deinen Maßen. Da gibt es verschiedene Ansätze und dass man da beispielsweise guckt, dass man einfach schon dort Retouren vermeidet, dass man dann auch insgesamt die Warenmenge ein bisschen reduziert, weil man ja dann gezielter Kunden erreicht, also weniger Retouren, weniger Produktionsmasse und dann vielleicht sogar irgendwann dahin kommt, dass man viel gezielter on-demand produziert. Das ist ein Thema, ich möchte jetzt das eigentlich gar nicht mehr hier am Ende aufmachen, aber ich muss es halt mal erwähnt haben. Loftjoy produziert sehr viel on-demand. Das heißt, du bestellst bei uns online im Shop und es geht dann direkt in die Produktion und wird für dich hergestellt innerhalb von 3 Tagen. Und damit sind wir natürlich super nachhaltig, weil wir nie irgendwas in den Sale setzen müssen, weil wir ja hauptsächlich das produzieren, was vorher schon verkauft wurde, sei es für den Handel oder sei es dann eben für den Endverbraucher online. Und da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Prinzip sich eigentlich durchaus auch übertragen lässt, auch auf große Marken, weil gerade die ganz großen Corporates, also nehmen wir mal H&M in den Mund, die arbeiten ja schon in wahnsinnig schnellen Kollektionsrhythmen. Also die bringen ja eh schon alle 6 Wochen, teilweise manche sogar jede Woche eine neue Kollektion raus. Also könnte man das theoretisch auch mehr in Richtung On-Demand trimmen? Und da arbeite ich gerade an sehr, sehr, sehr großen Konzepten und sehr spezifischen Technologien, um mehr in diese Richtung zu kommen. Ja.
Finde ich einen super interessanten Ansatz, ja. Total gut. Ja, nee, also ich denke auch, weil die Nachfrage oder du vermeidest damit halt einfach die Überproduktion, ne? Wenn du nur auf Nachfrage dann produzierst. Ja. Das auf jeden Fall.
Und ein kleiner Aspekt, also kleiner, großer Aspekt, den wir da auch noch so ein bisschen mit unterbringen möchten, weil wir den sehr wichtig finden, ist das Thema Body Diversity, weil wir einfach erkannt haben, dass die Retouren und die Probleme ja schon da anfangen, dass alles irgendwie immer nur in Größe S aufgemacht ist und das ganze Bildmaterial und das ganze Marketing, das ist immer nur für einen Körpertyp und diese Standardgrößen, die sind eigentlich auch schon total überholt. Also alle Marken weltweit arbeiten da noch mit Größensätzen von vor über 100 Jahren. Also es wurde irgendwie nie, wir sind ja mittlerweile in einer datenbasierten Welt und trotzdem wurden die Daten nie neu ausgewertet. Es gab einfach nie neue Datensätze, mit denen man da, die man da eingespeist hat. Und es ist alles so veraltet. Da gehört einfach mal eine neue Technologie rein und ein neuer Ansatz, wie man auch mehrere Körperformen, andere Körperformen, mehr Diversität mit hineinbringen kann. Und wir haben da, glaube ich, ganz, ganz gute Ansätze, wie wir da schnell zu einem Turnaround kommen können. Und das ist dann eben nicht nur nachhaltig, wie du sagst, weil wir Überproduktion vermeiden, sondern es ist in meinen Augen auch nachhaltig, weil wir damit auch ein gesellschaftliches Problem anfassen, nämlich das der Diffamierung von anderen Größen.
Ja. Toll. Da werden wir bestimmt noch ganz viel von dir hören. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal wieder eine neue Update-Folge von dir machen mit den ganzen Projekten, die du alle so am Start hast. Da bin ich sehr gespannt, was dabei herauskommt. Verena, jetzt bedanke ich mich aber erstmal für deine Zeit, für deine tollen Antworten, für deine tollen Anregungen. Das war ein sehr schönes Interview. War
vielen toll. Dank, Sabine. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich angefragt hast und ich stehe natürlich gerne im Laufe der Zeit zu Updates zur Verfügung.
Das ist prima. Alles klar, Verena. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Bis
danke,
dann erstmal.
Danke auch. Bis dann.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich fand das Gespräch mit Verena sehr inspirierend und es ist toll zu sehen, welche Projekte noch in der Pipeline sind. Wie kann man den Fair-Fashion-Wachstum im Vergleich zum Fast-Fashion-Wachstum anders gestalten? Verena hat da einige Ideen zu und vielleicht hast du dir auch schon etwas dazu überlegt und möchtest deine Gedanken mit mir teilen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair-Fashion-Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.